Lass uns das gute Buch aufschlagen, 1. Korinther, Kapitel 2. Und ich lese hier zwei kleine, aber sehr, sehr wichtige, bedeutungsvolle Verse. Und ich denke, am Ende dieser Predigt werden diese Verse dir wichtiger sein als im Moment noch. Paulus spricht hier von seinem Dienst und er sagt, meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Auf dass euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Was Paulus hier sagen will, ist, dass es zwei Arten von christlicher Glaube gibt. Ein Glaube, der sich gründet auf Menschenweisheit und ein Glaube, der sich gründet auf der Kraft Gottes. Und das sind zwei sehr verschiedene Arten von Glauben, wiewohl diese erste Art, diese Menschenweisheit, eine Menge christlichen Jargon benutzt, aber etwas total anderes meint, als das, was Paulus gemeint hat. Und Gott hat sich nur verpflichtet, die Art von Glauben, die er installiert hat, die er geboten hat und von der er redet, zu bestätigen. Gott hat nirgendwo sich festgelegt und versprochen, wenn ihr eine andere Variante wählt, dann wird die genauso gut funktionieren. Und es ist einfach so, das kennen wir auch aus dem Alltagsleben, das Imitat ist zwar billiger, aber nicht so leistungsfähig. Ich weiß nicht, ob du schon mal Tesafilm gekauft hast, das Billige, das Unechte. Das machst du einmal und weißt du, das Zeug klebt überhaupt nicht und sagst, ich gehe wieder zurück zum Original Tesa. Ist teurer, aber es funktioniert. Und es gibt ein billiges Imitat, was leicht zu kriegen ist, was wenig kostet, was eigentlich gar nichts kostet. Aber es funktioniert eben nicht. Warum? Weil es nicht vom Herrn ist und weil Gott sich nicht dazu stellt. Und weil er gesagt hat, das ist nicht, was ich will, wie Menschen mir dienen sollen, wie Menschen mit mir leben sollen, wie Menschen mit mir Umgang haben sollen, wie Menschen mich sehen sollen. Glaube aus Menschenweisheit, wo wir menschliche Ideen über das Wort Gottes stellen, wo wir sagen, ja, ich weiß, was die Bibel sagt, aber wir leben nun mal in dieser Zeit und das muss man auch berücksichtigen und da sind die Dinge nicht immer so schwarz-weiß und das muss man auch irgendwie ein bisschen flexibler alles gestalten und nicht wahr? Und Gott hat es ja auch im Verstand gegeben und lauter solche Erklärungen werden abgegeben, um zu kaschieren, dass wir nicht bereit sind, uns dem König der Könige unterzuordnen, dass wir nicht bereit sind, ihn wirklich als Herrn zu sehen und anzuerkennen. Und in unserer Naivität glauben wir, Gott ist damit zufrieden und wir können ihn damit erfreuen und er würde uns dafür segnen. Aber das Wort Gottes sagt etwas total anderes. Jesus warnt die Leute seiner Zeit. Er sagt, ihr habt das Gebot Gottes ungültig gemacht. Matthäus 15, Vers 6. Ihr habt es ungültig gemacht, kraftlos gemacht, seiner Kraft beraubt, um eurer Überlieferung willen. Sie haben die Überlieferung genommen und über das Wort gestellt. Wir wissen, was das Wort sagt, aber was eigentlich gemeint ist, ist das. Und dann kommt ihre menschliche Erklärung und ihre Überlieferung und die stellen sie über das Wort Gottes. Und Jesus sagt, Heuchler, trefflich hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich und lehren als Menschen Gebote. So hier ist ganz, ganz klar. Jesus sagt nicht, okay, ihr habt eine andere Variante gewählt, mir zu dienen, aber Hauptsache ihr dient mir, Hauptsache ihr glaubt an mich, Hauptsache ihr erwähnt irgendwie meinen Namen und sprecht Gebete und dann ist schon alles gut. Nein, er spricht ein vernichtendes Urteil über diese Art von menschlichem Ersatz und er sagt, vergeblich dienen sie mir. Das heißt, da wird nichts mehr rauskommen. Gott ist nicht verpflichtet, diese Art von Glauben zu bestätigen. Das ist eine ernste Aussage, ihr Lieben. So wenn in dem Wort Gottes gewarnt wird vor einem verkehrten Evangelium, vor falschen Evangelien, vor einem verkehrten Jesus, was macht dich so sicher, dass du das richtige Evangelium hast? Was macht dich so sicher, dass du an den richtigen Jesus glaubst, an den Jesus der Bibel, an den Jesus, den Paulus verkündigt? Was macht dich so sicher? Das ist eine gute Frage. Wenn es Imitate gibt, ja, wie können wir die unterscheiden? Wie können wir sicher sein, dass wir wirklich auf dem schmalen Weg unterwegs sind? Jesus sagt, es gibt einen Grund, warum die Menschen irren. Ihr irrt, sagt er. Matthäus 22, 29, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. So, das heißt, wenn wir sicher gehen wollen, dass wir uns nicht irren, dass wir nicht irgendwelchen Imitaten, billigen Imitaten aufgesessen sind und auf dem breiten Weg unterwegs sind, wenn wir sicherstellen wollen, dass wir auf die Art und Weise Gott dienen, wie er will, dass man ihm dienen soll, wir brauchen eine Kenntnis der Schrift und wir brauchen eine Kenntnis der Kraft Gottes, das ist der Heilige Geist. Diese beiden müssen in unserem Leben sein und ihren rechtmäßigen Platz haben. Die Schrift, die Heilige Schrift, das Wort Gottes und der Heilige Geist, beides zusammen muss von uns geehrt werden. Und da, wo wir uns hingeben und die Schrift für das nehmen, was sie vorgibt zu sein, was sie sagt, was sie ist, wo wir die Schrift wirklich nehmen, als eingegeben, eingehaucht von Gott, als oberster Maßstab, als oberste Richtlinie, unsere Gedanken, unsere Pläne, unsere Verhaltensweisen, unseren Charakter, unseren Lebensstil zu beurteilen. Da, wo wir das Wort Gottes wirklich über alles in unserem Leben stellen, wo wir das Wort Gottes wirklich ehren, da kommt der Heilige Geist. Da kommt der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt nicht in ein Leben von Menschen, die das Wort Gottes nicht wirklich als obersten Maßstab und als verbindliche Autorität anerkennen wollen. Der Heilige Geist wird nicht kommen. Weil er sagt, für was soll ich kommen? Um zu bestätigen, was verkehrt ist. Er ist der Geist der Wahrheit. Und er wird niemals etwas bestätigen, was nicht echt ist, was nicht wahr ist. Weil er einen Abscheu hat für Imitate. Er ist der Heilige Geist. Nicht der alles und x-beliebige segnende Geist. Er ist der Heilige Geist. Und er ist gekommen und er möchte kommen in unser Leben, wenn wir bereit sind, mit seinen Zielen übereinzustimmen, ein Leben zu führen zur Ehre Gottes. Geheiligt werde dein Name. Das ist das Anliegen Gottes, dass sein Name geheiligt wird. Und dafür gibt er uns den Heiligen Geist. Und wenn ein Mensch sagt, für dieses Ziel möchte ich leben, das ist mir das Wichtigste in meinem Leben, dann sagt der Heilige Geist, okay, da bin ich dabei. Da kriegst du Unterstützung, da kriegst du Rückenwind, da kriegst du Hilfe, da komme ich. Halleluja. So die Schriften und der Heilige Geist, das ist das Allerwichtigste in unserem Leben. Und wir müssen immer wieder schauen, dass wir da wirklich auf klarem Kurs sind und dass wir eine klare Sichtweise haben. Lass uns einmal lesen, was Paulus zu sagen hat über die Gesinnung und über die Haltung von seinem geistlichen Sohn Timotheus. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und was dir anvertraut ist, da du weißt, von wem du gelernt hast, weil du die Schrift, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Übrigens, welche heiligen Schriften kannte denn Timotheus? Das, was wir heute das Alte Testament nennen. Das Neue war gerade dabei zu schreiben. 2. Timotheus ist ein Neues Testament, das wurde gerade geschrieben. Alles, was sie hatten damals, war das Alte Testament. Und sie hatten eine große, große Wertschätzung für diese heiligen Schriften und haben gesagt, diese Schriften sind von Gott eingegeben. Alle Schrift, Vers 16, Jede Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. So, Paulus hat nicht gesagt, du, ist auch gut, mal die Bibel zu lesen. Kann nicht schaden. Das ist schon in Ordnung. Aber natürlich, Hauptsache, du liebst Jesus. Ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, aber es schleicht und es wird angeboten an allen Ecken und Enden eine neue Art von Glauben durch unser Land. Hauptsache Jesus, Hauptsache wir sehen auf Jesus, Hauptsache wir glauben an Jesus. Du, die Schriften, das ist nicht wichtig, weil wenn wir an die Schrift uns halten, dann kommen wenn sie die Haare, dann spalten wir uns, dann trennen wir uns, dann gibt es Streit und dann gibt es Durcheinander. Hauptsache Jesus, Hauptsache wir lieben Jesus. Ein solches Verständnis von Glauben und Liebe zu Jesus haben die Apostel nicht gekannt. Niemals war das für sie denkbar, ihren Glauben und ihre Hingabe an Jesus zu trennen von den Schriften. Niemals. Ich sprach mit einem anerkannten, großen Top-10-Leiter im deutschsprachigen Raum und sprach ihn an auf dieses irrsinnige, wahnsinnige Statement eines großen, als Propheten anerkannten Mann Gottes weltweit, und er machte ein Statement über den verstorbenen Papst Johannes Paul, ich weiß jetzt nicht die Nummer, ja, und er sagte dort, das war ein großer Mann Gottes und der liebte den Heiligen Geist. Er liebte den Heiligen Geist. Ich war so schockiert über diese Aussage und ich sprach mit diesem großen deutschsprachigen Leiter über diesen Satz und sage, hältst du das für möglich? Kann man den Heiligen Geist lieben und gleichzeitig sein Wort total verdrehen, ins Unkenntliche verdrehen und das Gegenteil daraus machen, was wirklich geschrieben ist? Ist das möglich? Gibt es eine solche Liebe zum Heiligen Geist bei gleichzeitiger Missachtung und Verachtung des geschriebenen Wortes Gottes? Das schaute mich an und sagte, ja. Und ich dachte, auweia, den haben sie auch schon kassiert. Glauben, wie die Schrift sagt, ist das Einzige, was funktioniert. Und Gott hat ganz klar geboten, wie man an Jesus glaubt und wie man mit ihm leben soll. Und Paulus sagt hier zu Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast. Bleiben ist das große Schlüsselwort. Jesus sagt, bleibt in mir, wenn meine Worte in euch bleiben. Bleibt in mir. Die Worte Gottes sollen wirklich zu uns kommen und sollen in uns aufgenommen werden und sollen bleiben. Das ist der Schlüssel, um in Gemeinschaft mit Gott zu kommen und in Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. Johannes sagt zu den Jünglingen, ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Satan überwunden. Die Kraft, Widerstand zu leisten, die Kraft, Versuchung zu widerstehen, die Kraft, dem Teufel zu widerstehen im Glauben, dass er wirklich flieht und nicht uns auslacht, kommt aus der einen Sache, dass das Wort bleibt in uns, dass das Wort eine Realität ist, die in uns lebt und die in uns bleibt und die uns aufbaut, die uns stark macht. Paulus sagt zu den Ältesten von Ephesus, ich befehle euch dem Wort seiner Gnade, das Kraft hat aufzubauen. Aufzubauen und euch ein Erbe zu geben. Das Wort Gottes hat Kraft. Und wir empfangen das lebendige Wort Gottes durch den Heiligen Geist aus den Schriften, nirgendwo anders her, aus den Schriften, nicht aus irgendwelchen Ideen, die wir selber haben, aus irgendwelchen Visionen und Träumen und Fantasien von irgendwelchen anderen Menschen. Wir empfangen es aus dem Wort. Der Heilige Geist macht das Wort lebendig und nichts anderes. Und wenn es dann noch irgendwelche Träume, Visionen, Offenbarungen gibt, die das Wort bestätigen, okay, dann lassen wir die stehen. Aber wir gehen nicht nach Träumen, Visionen und Offenbarungen und Ideen von Menschen. Wir gehen nach diesem Buch hier. Und es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns die Schrift lebendig zu machen. So unser Glaube beginnt mit dem, was andere heute verächtlich Buchstaben nennen. Ich habe geistliche Leiter erlebt und ich erkläre ihnen, das ist, was ich glaube und das ist, wie ich meinen Dienst sehe und das sind meine Prinzipien. Und sie sagen, du hast aber einen Buchstabenglauben. Womit sie meinen, ja, du hältst dich an das Wort Gottes, aber ich bin frei. Frei für was? Was ist unsere Freiheit? Unsere Freiheit besteht nicht darum, das Wort zu ignorieren, vom Worte wegzugehen. Unsere Freiheit besteht darin, das Wort zu nehmen als das, was es ist und dem Wort zu gehorchen. Darin besteht unsere Freiheit. Halleluja. Das ist unsere Freiheit. Und das müssen wir verteidigen, das ist umkämpft in diesen Tagen. Und es wird in den nächsten wenigen Jahren noch viel stärker umkämpft werden. Und darum müssen wir genau verstehen, was wir glauben und warum wir glauben. Und was die Schriften sagen und wie der Heilige Geist Raum haben kann in unserem Leben, um seinen Dienst wirklich zu tun. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes und sagen wir als Antwort, okay Jesus, wir werden sicherstellen, dass wir uns nicht irren. Wir gehen hinein in die Schriften, wir erforschen die Schriften, wir studieren, wir finden heraus, was das Evangelium ist, was die Apostel gepredigt haben. Und wenn wir das Original kennen, dann ist es leicht, jede Fälschung zu identifizieren und abzuweisen. Wenn wir das Original kennen, ist es leicht. Wenn wir nicht wissen, was das Original ist, wie können wir dann wirklich sicher sein, dass das, was wir da haben, nicht eine Fälschung ist? Wir brauchen eine Klarheit, eine Gewissheit. Und heute wird alles umgedreht und die herrlichsten, wunderbaren christlichen Worte werden ihrer Bedeutung beraubt und es kommen neue Ideen und völlig das Gegenteil. Jemand gibt mir den Rat, ein Mann Gottes gibt mir den Rat und sagt, weißt du, du musst nicht immer so entschieden auftreten. Weißt du, du musst nicht den Leuten sagen, wo es lang geht und was sie zu glauben haben, sondern du musst mehr so kommen als ein Fragender, als ein Zweifelnder, als einer, der auch nicht weiß, wo es lang geht und der einfach nur sowas vorschlägt. Und dann fühlen sie an sich frei, auch ihre Ideen zu äußern. Es interessiert mich nicht, dass andere ihre Ideen äußern. Es interessiert mich nicht, dass ich meine Ideen äußere. Ich bin ein Mann Gottes und ich habe eine Aufgabe, predige das Wort zur Zeit und zu uns, ob es passt oder nicht. Und nichts anderes ist mein Auftrag. Ich bin kein Entertainer. Ich bin einer, der irgendwie nette Vorschläge macht. Sondern ich sage, ich bin eine Stimme Gottes und das ist, was Gott sagt in dieser Zeit und da geht es lang. Und alle, die auf Gott hören wollen, die hören das und sagen, ja, das ist auch identisch mit meiner Bibel und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, egal was es kostet. Der Heilige Geist ist unser Helfer und unser Rückenwind, unsere Kraft, wenn es um das Wort Gottes geht. Er macht es uns lebendig. Lass uns einmal zu dieser wunderbaren Passage gehen in Lukas, ganz am Ende. Und da haben wir diese Begegnung, diese Begebenheit, wo diese Jünger von nach Ephesus, Emmaus gelaufen sind. Und sie haben diesen Fremden dort getroffen. Sie wussten nicht, dass es Jesus ist. Aber dann schließlich offenbart er sich ihnen. Und dann verschwindet er und dann überlegen sie, ja, was war das eigentlich jetzt? Und dann kommt diese Aussage in Vers 32, Lukas 24, Vers 32. Brannte nicht unser Herz, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Der auferstandene, siegreiche Jesus, der den Teufel besiegt hat, er kommt oder benutzt die Schriften, um seinen Jüngern etwas beizubringen. Er öffnet ihnen die Schriften. Er zeigt ihnen nicht gewaltige Dinge, er öffnet ihnen die Schriften. Heute die Leute gieren und suchen nach dem Übernatürlichen. Und weil sie das echte Übernatürliche nur finden in Hingabe an die Schrift, deswegen fallen sie auf so viele Fälschungen hinein. Die einen fahren mit dem Fahrstuhl in den Himmel und die anderen neuerdings, das ist der neueste Modetrend, fahren nach unten in das Totenreich und wollen dort verstorbene, unerrettete Menschen erlösen. Die Verwirrung wird immer größer. Die Imitate werden immer dreister und immer frecher und immer empörender. Und wir brauchen einen klaren Stand und wir müssen wissen, davon halte ich mich fern. Das ist nicht, was Gottes Wort sagt und das ist nichts für mich. Und ich stehe dagegen. Und wenn ich der Einzige wäre, wir müssen Mut bekommen, wir müssen Entschiedenheit bekommen, wir müssen Bereitschaft bekommen zu leiden. Ihr Lieben, die Zeiten, die vor uns sind, sind nicht einfach. Die werden sehr, sehr herausfordernd sein. Die werden sehr, sehr schwierig sein. Und darum ist jetzt die Zeit der Vorbereitung. Jetzt die Zeit, wo wir stark werden. Jetzt die Zeit, wo wir klar werden. Wo wir glasklar werden. Wo wir uns aufbauen durch das Wort Gottes. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes. So Jesus hat hier seinen Jüngern die Schriften geöffnet. Was heißt die Schriften öffnen? Ist das hier, wenn ich die Bibel aufklappe, ist das Schriften öffnen? Nein. Was heißt die Schriften öffnen? Lesen wir ein bisschen weiter. Die Bibel erklärt die Bibel. Und da ist eine weitere Situation, noch ein bisschen, ein paar Verse weiter. Wieder die Jünger zusammen und Jesus kommt. Und wir lesen dort in Vers, ich lese mal ab Vers 44. Das sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht. In dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. So die Schriften öffnen ist, unser Verständnis wird geöffnet, dass wir die Schriften verstehen. Das ist, was wir brauchen. Und das, was Jesus hier den Jüngern getan hat, das tut heute der Heilige Geist. Das tut Jesus nicht mehr. Das tut jetzt der Heilige Geist, weil Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater und ich sende euch einen anderen Helfer und er wird euch in alle Wahrheit leiten. So, es ist normal für einen Gläubigen zu wachsen und hineinzukommen in das Verständnis der ganzen Wahrheit, des ganzen Ratschlusses Gottes. Heute gilt es als Demut zu sagen, du, das ist nur meine Sicht und ich weiß, es gibt viele andere Sichten und die muss man auch alle hören und auch alle berücksichtigen. Diese pluralistische Einstellung hatte weder Jesus noch die Apostel. Weder Jesus noch die Apostel hatten diese pluralistische Einstellung. Die haben nicht gesagt, das sehen wir so, aber wir wissen, hochrangige und geschätzte Theologen sehen das ganz anders und das hat auch seinen Platz. So ein Geschwafel findest du nirgendswo in der Schrift, nirgendswo. Und wenn es das nicht bei den Aposteln gab, dann warum soll es das bei uns geben? Wir bleiben in der Tradition ihres Glaubens, den sie uns überliefert haben. Paulus war schwarz-weiß, weil er das von Jesus hat. Wenn wir mit Jesus gehen, wir werden auch schwarz-weiß sein. Lüge oder Wahrheit, Stolz oder Demut, Reinheit oder Unreinheit. Da gibt es nichts dazwischen. Gott ist klar, Gott ist eindeutig. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Das polarisiert. Und heute möchte man alles vermeiden, was polarisiert. Friede, Friede, Friede. Jesus ist ja schließlich der Friedefürst. Ja, aber wie kommt der Friede Gottes zustande, wenn der Friedefürst regieren darf, wenn das Schwert des Geistes sein Werk getan hat und getrennt hat zwischen Lüge und Wahrheit, dann kommt der Friede Gottes. Vorher gibt es einen riesigen Aufstand. Jesus sagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen, sondern ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Und das geht mitten manchmal durch die Familie, manchmal sogar mitten durch die Ehe, mitten durch den Freundeskreis, mitten durch das Dorf. Das ist normal, das Wort Gottes scheidet, es trennt, es polarisiert, für oder gegen. Und wir müssen uns warm anziehen, ihr Lieben. Weil die Zeiten sind jetzt schon da, wo diese Art von Verkündigung, wie ich sie heute bringe, genannt wird Hasspredigt. Und es wird nicht mehr lange dauern, dann werden die ersten von uns für solche Dinge verurteilt werden. Es wird nicht mehr viele Jahre dauern, ihr Lieben. Der antichristliche Geist ist so massiv im Voranschreiten. Wenn wir jetzt nicht nachrüsten, dann haben wir keine Chance, gegen diese Einschüchterung anzugehen. Wir werden abfallen, ehe wir uns überhaupt umgucken. Weil etwas fehlt. Die Bereitschaft für die Wahrheit einen Preis zu zahlen. Die Bereitschaft für die Wahrheit zu leiden. Das fehlt. Und das kriegt man nur an einer Stelle, indem man sich Gott hingibt, ihn sucht und ihm erlaubt, in uns ein tiefes Werk zu tun und uns freizusetzen von unserer Sucht nach Bequemlichkeit, von unserer Sucht nach einem einfachen Leben, von unserer Sucht, irgendwie als Gläubige so durchzukommen, ohne irgendwo anzuecken, ohne Probleme. Ihr Lieben, anzuecken ist unser Schicksal, anzuecken ist unsere Berufung. Paulus sagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Das ist das normale Evangelium. Wenn du nicht leiden willst, warum bist du Christ geworden? Das ist dir verheißen. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Das tut weh. Aua. Wir würden heute sagen, Jesus, was für eine Marketingstrategie. So lockt man doch nicht die Leute an. Man muss denen was versprechen und nicht sie warnen. Menschliche Überlieferungen werden über das Wort Gottes gestellt. Wir müssen uns hüten. Wir müssen uns hüten, dass wir da klar sind und dass wir eindeutig sind. Und wir bleiben am Worte Gottes. Halleluja. Von den ersten Gläubigen lesen wir, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Die haben nicht gesagt, oh, das ist interessant. Komm, wir diskutieren das mal. Was meinst du darüber? Wie empfindest du, was hast du für ein Gefühl darüber? Nein, die haben das angenommen als ein Wort von Gott. Paulus sagt zu den Thessalonichern, das Wort wirkt in euch, weil ihr es genommen habt, nicht als Menschenwort, sondern als das, was es wirklich ist, das Wort Gottes. Deswegen wirkt es in euch. Und das Wort Gottes wirkt an vielen Stellen im Leben von vielen, vielen sogenannten Gläubigen nicht, weil sie es nicht wirklich annehmen als Wort Gottes, weil sie es beliebig nehmen. Das ist die Meinung von Paulus, das ist die Meinung von diesem Bibellehrer, das ist die Meinung von diesem Prediger. Und wenn es auch mit der Bibel übereinstimmt, es macht ihnen nichts, das zu relativieren und zu sagen, na ja, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Okay, ja, der hat sich ein bisschen eifert, aber weißt du, wir müssen ganz locker bleiben. Nein, wir müssen nicht locker bleiben, wir müssen heiß werden, wir müssen entschieden werden, wir müssen klar werden, wir müssen eindeutig werden, nicht locker werden, beliebig werden. Ja gut, das ist auch eine Meinung, kann man auch so sehen. Nein, wenn das Evangelium die Wahrheit ist, dann ist alles, was dem Evangelium widersteht, Lüge. Und wenn wir eine Liebe für die Wahrheit haben, dann müssen wir auch Lüge Lüge nennen, sonst lieben wir nicht die Wahrheit. Weil wir nicht eine klare Linie ziehen und Leuten nicht helfen, sich zu orientieren. Und wir mischen Dinge zusammen, die nicht zusammengehören. Paulus schreibt an die Thessalonicher, so steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen. Ja wie, ich denke eben, Jesus hat gesagt, ihr habt eure Überlieferungen, das ist euer Problem. Und jetzt sagt Paulus, ihr sollt an den Überlieferungen festhalten. Ja, das erste waren die Überlieferungen der Menschen und das zweite waren die Überlieferungen der Worte der Apostel. Festhalten an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, durch Wort oder Brief von uns. Festhalten an der Lehre der Apostel. Das sollten sie tun. Und an nichts anderem, an der Lehre der Apostel festhalten. Das war die Herausforderung. Es selbst aber, unser Herr Jesus Christus, unser Gott und unser Vater, der uns geliebt und einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch Gnade gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Das will der Herr tun, er will uns trösten und er will uns stärken und er will uns fähig machen für gute Werke. Aber das kann er nur dann tun, wenn wir an den Überlieferungen der Apostel festhalten. Weil die Apostel haben ganz klar gesagt, Paulus sagt, das ist nicht mein Evangelium, das habe ich durch Offenbarung vom Herrn Jesus bekommen. Durch Offenbarung, ich habe es nicht von Menschen gelernt, sondern er selbst hat es mir offenbart. Und deswegen konnte Paulus so kühn sein und so entschieden sein und sagen, das, was ich habe, ist das Original. Und jeder Prediger in den nächsten Jahrhunderten nach mir muss sich an meinem Original messen. Und jeder, der ein anderes Evangelium verkündigt, als was ich, Paulus, verkündige, der sei verflucht. Warum konnte der so radikal sein? Weil er wusste, dass er wusste, dass er wusste, das, was er hat, ist das Echte. Was für eine Herausforderung für alle Verkündiger nach Paulus. Sicherzustellen, was ist das Evangelium von Paulus? Habe ich wirklich verstanden, was die Botschaft des Evangeliums ist, Und viele Leute denken heute, das Evangelium ist Johannes 3,16. Jesus ist für dich gestorben, damit du in den Himmel kommen kannst. Ihr Lieben, das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium, das ist ein Teil des Evangeliums. Das Evangelium beinhaltet auch, also einerseits, was Jesus getan hat für uns. Und andererseits, was du jetzt zu tun hast, um das zu genießen und zu erleben und hineinzuwachsen in die Segnungen von Golgatha. Das ist das ganze Evangelium. Und Leute kommen heute und sagen, nein, Jesus genügt. Und wir dürfen nichts hinzutun. Und wenn wir ein menschliches Werk tun, dann schwächt das die Kraft der Gnade. Und das ist nicht mehr das Evangelium, sondern dann ist es wieder Gesetz. Es gibt eine Menge von absolut verbindlichen Anweisungen, was Gott erwartet vom neutestamentlichen Gläubigen. Und das mindert in keiner Weise das gewaltige Werk von Golgatha, sondern es ist ganz andersrum. Indem wir uns demütigen, indem wir das Wort Gottes akzeptieren und uns darunter stellen und sagen, das soll mein Leben regieren, qualifizieren wir uns, dass Gott uns Gnade geben kann. Weil Gott widersteht dem Stolzen und dem Demütigen gibt er Gnade. So, Gott gibt uns eine Menge Dinge zu tun und indem wir diese Dinge tun, wir erkennen seine Herrschaft an. Wir erkennen an, dass wir es nötig haben, unsere Knie zu beugen und ihn Gott sein zu lassen. Und dadurch, dass wir uns demütigen, gibt er uns Gnade. Heute wird Gnade angeboten für jedermann, das ist nicht in der Bibel. Das ist nicht, Gott möchte allen Menschen Gnaden geben, aber er tut es nicht. Er widersteht den Stolzen. Der hört nicht mal ihre Gebete. Er ist nicht bereit, auf sie einzugehen. Er hat sie von Herzen lieb und er wünscht ihnen alles Gute. Und er möchte, dass sie in das Heil hineinkommen. Aber er widersteht ihnen so lange, bis sie sich beugen, bis sie sich unterordnen, bis sie sich ihm hingeben und sagen, du bist Gott, ich bin nicht Gott. Und du hast alles Recht, mir zu sagen, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Und ich akzeptiere deine gerechte Herrschaft. Und ich werde jede theologische Pirouette und Purzelbaum mir verbieten, aus diesem Wort etwas zu machen, was das Wort nicht sagen will. Sondern ich nehme es so, wie es ist. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. An den Überlieferungen der Apostel festhalten. Das heißt herausfinden, was haben die Apostel gelehrt. Und das annehmen für uns. Und das umsetzen. Und das hat sehr, sehr praktische Anwendungen in allen möglichen Bereichen unseres Lebens als Einzelpersonen und auch als Gemeinde. Das Wort Gottes sagt, wir sollen nicht einen Neuling dienen lassen, der sich nicht bewährt hat, der nicht Treue gezeigt hat. Vor kurzem hatte ich zu tun mit einer kleinen Gemeinde, da kam ein Neuling, frisch Bekehrter, frisch von der Bibelschule, mit so einem riesigen Wasserkopf voll von neuen Ideen, aber ohne Substanz, ohne Treue, ohne Hingabe, hat nie in seinem Leben gearbeitet, ist schon Mitte 20, hat nie richtig gearbeitet, kommt in diese Gemeinde und die machen im Raum und er darf die Gemeinde lehren und verwirrt die mit seinen Ideen. Das Wort Gottes sagt, ein Neuling darf einen solchen Platz nicht einnehmen, weil der sich überheben würde. So statt ihm die Kanzel zu geben, die hätten sagen müssen, weißt du was? Du wirst ab nächste Woche, bist ja von der Bibelschule zurück, freuen wir uns, wunderbar, schön, dass du da bist. Ab nächste Woche suchst du dir eine Arbeit. Und seine eigenen Eltern finanzieren ihn, den Mitzwanzigern. Und Hotel Mama steht ihm offen mit Vollbuffet, all inclusive. Und der Junge braucht nichts zu haben, weil der Junge wird sich vorbereiten auf einen geistlichen Dienst. Unser Junge wird ein Prediger werden. Und niemand ist da, die Eltern mal wieder auf den Teppich zu bringen und sagen, hallo, wenn ihr wollt, dass eurem Junge ein Prediger wird, dann erst einmal lass ihn arbeiten. Und wenn er sich da bewährt hat, dann sehen wir weiter. Statt hier die Gemeinde zu verwirren mit all diesen ganzen Ideen dort. Aber nein, das ist ja herzlos, das macht man ja nicht. Wir müssen ja nett sein. Wo steht das in der Bibel? Wir müssen nett sein. Wir sollen lieben und wir sollen lieben, wie Jesus geliebt hat. Wir sollen lieben, wie die Apostel geliebt haben. So sollen wir lieben. Und ihre Liebe war sehr herzerfrischend und sehr praktisch. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 10. Als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Das ist die perfekte, vollkommene Liebe Gottes. Ja, stell dir mal vor, was das in der Praxis bedeutet. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solche Menschen gebieten wir und ermahnen wir durch unseren Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, hatte Paulus die Idee, die Gemeinde sollte ihm gehorchen? Ja, ganz offensichtlich. Sonst hätte er es ja nicht so geschrieben. Wenn jemand dem Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet. Jetzt stell dir vor, es ist Liebesmahl in der Gemeinde. Jeder bringt was mit, wir bauen ein großes Buffet auf und da sind dann so ganz hilfsbereite Schwestern, die teilen den Salat aus und die Würstchen und die Steaks. Und dann kommt unser Bruder, ach, arbeiten brauche ich nicht, ich lebe vom Herrn aus Glauben. Und dann kommt er in der Reihe mit seinem Teller und die Schwester sagt, sorry, wir können dir nicht zu essen geben. Wie, nicht zu essen geben? Das ist Liebesmahl von der Gemeinde und hier essen wir alle. Ja, aber du nicht. Ja, wieso nicht? Weil du nicht arbeiten möchtest. Stell dir das mal in der Praxis vor. Die Hälfte der Gemeinde würde weglaufen und sagen, hier ist keine Liebe. Also, das kann doch nicht angehen. Nur weil der eine andere Berufung hat und weil er das ein bisschen anders sieht mit dem Arbeiten, deswegen verweigern wir jetzt das Essen, das kann doch nicht sein. Wir sind so sentimental und so nett. Aber die Apostel waren nicht nett, die waren klar, die waren gerade, die waren Jesus-ähnlich. Die waren kühn, die waren frei von Menschenfurcht und frei von dieser Sentimentalität. Und mir fällt eine Geschichte ein, in Abwandlung an dieses Wort, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Hatte ich eine Situation gehabt in Russland. Und da waren eine Reihe von Leuten in der Gemeinde, die haben theologische Fragen und Einwände, ist ja okay. Aber ihre theologischen Fragen und Einwände haben dazu geführt, dass sie den Zehnten nicht bezahlt haben. Und das ist nicht okay. Und dann habe ich der Gemeinde vorgeschlagen, also lass uns doch Folgendes machen. Mal so ähnlich wie hier zur Ebene Erde, viel Fensterfront. Und habe gesagt, pass auf, lass uns doch Folgendes vorschlagen. Wie findet ihr das? Alle diejenigen, von denen wir wissen, die sich weigern, ihren Zehnten zu bezahlen, wir stellen ihnen Stühle draußen hin. Und es war richtig kalter Winter. Ich glaube 15 Grad minus. Ja? Wir stellen ihnen Stühle hin, sie können schauen, wir machen ihnen sogar einen Lautsprecher hin. Sie dürfen auch alles hören, was hier gesungen und gepredigt und gebetet wird. Aber eins dürfen sie nicht, die Wärme, die wir mit unserem Zehnten bezahlt haben, genießen. Wie findet ihr diesen Vorschlag? Einige waren begeistert, andere haben gesagt, ich weiß nicht, ist das nicht zu hart? Siehst du, das Wort teilt. Ja, kann man das so machen? Ich meine. Und Leute stellen ihre Überlieferungen über das Wort Gottes nach. Ja, weißt du, mit dem Zehnten, das ist ja Altes Testament. Ja und? Was möchtest du damit sagen? Du sollst nicht Ehe brechen. Altes Testament, was willst du damit sagen? Heißt das, das gilt heute nicht mehr? Du sollst nicht töten. Altes Testament, heißt das, das gilt heute nicht mehr oder wie? Was bedeutet das Argument Altes Testament? Bedeutet das, damals fand Gott das schrecklich, heute findet er das okay? Oder was bedeutet Altes Testament? Hallo! Und Menschen, die niemals die Bibel studiert haben, was Gott über den Zehnten sagt, sie maßen sich an, ihre theologischen Konstrukte da abzusondern und uns damit zu beglücken, schreiben sogar Bücher darüber und erklären uns, warum das Gesetz ist und warum das nicht mehr so ist. Hallo, ich bleibe beim Wort Gottes und Gott sagt, wer den Zehnten nicht gibt, beklaut Gott. Und ist damit in einem massiven Widerspruch und da haben wir wieder dieses Prinzip, Gott widersteht dem Stolzen und dem Demütigen gibt der Gnade. Und das darf man doch wohl noch sagen. Weil wir müssen sagen, was Gott sagt. Ob sich da die Zehnten Verweigerer auf den Schlips getreten fühlen und sagen, hier ist keine Liebe, hier komme ich nie wieder hin, das ist mir total egal. Weil ich habe die Aufgabe zu sagen, was Gott sagt. Und Gott hat gute Absichten mit deinen Finanzen und der Zehnte ist eine ideale Plattform, um es dir einfach zu machen, ihm zu glauben und zu vertrauen in finanziellen Dingen. Und wenn einer so einen Schwachsinn erzählt, ich habe so wenig, ich kann es mir nicht erlauben, den Zehnten zu geben. Du hast nie verstanden, was der Zehnte ist. Wenn du verstanden hättest, was der Zehnte bedeutet, du würdest sagen, ich kann es mir nicht erlauben, den Zehnten nicht zu geben. Ich habe schon so wenig, das kann ich mir gar nicht erlauben, jetzt noch den Zehnten nicht zu geben. Aber wer nicht glaubt, wer das Wort Gottes nicht ernst nimmt, der sieht eben nur, ich habe 1000 Euro und jetzt kommt der Prediger und dann habe ich nur noch 900 Euro. Und das ist weniger lustig als diese 1000 Euro. Also nee, da mache ich nicht mit. Das ist die Mentalität. Man sieht auf das Sichtbare, aber nicht auf die Treue Gottes, nicht auf die Liebe Gottes, die so etwas Wunderbares eingerichtet hat wie den Zehnten, um uns finanziell überfließend zu segnen. Und wir leben seit 19 Jahren im Überfluss. Und wir waren vorher in großen Schulden gewesen. Seit 19 Jahren haben wir nicht einen Tag gehabt, wo wir rote Zahlen gehabt haben. Und wir haben immer Überfluss. Manchmal nur ein paar Euro, manchmal ein paar hundert und manchmal mehr am Monatsende über. Aber wir haben immer Überfluss. Sonst würde mir nie im Traum einfallen, wieder zurückzugehen zu den alten Zeiten. Nie im Traum. Weil ich weiß, Gottes Wort funktioniert, Gottes Wort ist wahr, Gott ist treu. Gott selber sagt, es gibt keine andere Situation in der Bibel, wo er das so sagt, prüft mich, mach das und dann prüft mich, ob ich nicht treu bin. So wenn Menschen ihre Ideen und ihre Weisheit über das Wort Gottes stellen, sie berauben sich selber, sie betrügen sich selber. Und sie berauben die Gemeinde und sie zeigen eine extrem egoistische, selbstsüchtige Haltung. So, was sollen dann ihre Worte bedeuten? Ich liebe die Gemeinde, das ist meine Gemeinde. Wenn du deine Gemeinde liebst, dann wirst du sie nicht berauben. Hallo? Ja, ich mache so, wie der Geist mich leitet. Ja, gestern waren wir beim Griechen, wunderbar, prima. Dann haben wir alles aufgegessen, dann kommt es an Zahlen und die Kellnerin kommt zum Lothar und sagt, so bitte jetzt also hier die Rechnung. Also wir haben jetzt schon in dem anderen Restaurant bezahlt. Sagte, wie, das verstehe ich nicht. Sie haben doch jetzt hier gegessen. Man zahlt doch da, wo man isst, nicht wahr? Ja, aber wir fühlten uns so geleitet und da haben wir beim anderen Restaurant was gegeben. Die wird nicht verstehen, wovon der Lothar spricht. Die wird sagen, hallo, Sie haben das bestellt, Sie haben gegessen hier, hier ist die Rechnung, man zahlt da, wo man isst. Das versteht jeder in der Welt. Und du kriegst, oh, meine schöne Gemeinde, aber ich gebe mein Geld zum Reinhard Bunke, den liebe ich so. Wunderbar, lieb den Reinhard, ich liebe ihn auch und er ist einer der demütigsten Männer Gottes, die ich je getroffen habe in meinem Leben. Und ich schätze mich glücklich, dass ich das Privileg hatte, ein paar Mal persönlich mit ihm zusammen zu sein. Aber wenn ich ihn segnen will, dann mache ich das nicht mit dem Zehnten, der zur Gemeinde gehört, sondern mache ich das mit dem Opfer, was danach kommt. Weil Zehnte ist ja nur nicht stehlen und danach fängt das Geben an. Auch ein guter Satz mal zum Mitschreiben. Hallo, menschliche Ideen stellen wir über das Wort. Ich weiß, was die Bibel sagt, aber weißt du, das muss man alles im Kontext verstehen. Und das ist eigentlich ganz anders gemeint. Und überhaupt, wir sind ja nicht unter dem Gesetz. Und so erleben wir Situationen, wo Menschen kunstvolle Ausflüchte haben, um zu sagen, Bibel ja, aber doch bitte nicht wörtlich. Das passt doch nicht und das führt doch in große Probleme. Gott ist Gott. Bleibe bei den Schriften. Richte deinen Glauben aus an den Schriften. Das ist das Wort Gottes. Halleluja. Da geht's lang. Jesus sagt, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Johannes 17, ich glaube Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit. Wahrheit hat die Kraft, dich zu heiligen, dich abzusondern, dich gebrauchsfähig zu machen für Gott. Und wir müssen mit diesen wankelmütigen Gläubigen ganz klar reden und sie sagen, wie ist deine Stellung zur Wahrheit? Wie stehst du zur Wahrheit? Was bedeutet Wahrheit in deinem Leben? Ist das das Oberste, was über allem anderen steht, über deiner Prägung, über deiner Erziehung, über was du in anderen Gemeinden gehört hast, über was du dir selber zusammengelesen hast? Ist die Wahrheit des Wortes Gottes da ganz oben? Und darf diese Wahrheit mein Denken, mein Verhalten, meinen Charakter, meinen Lebensstil beurteilen? Darf die Wahrheit das? Oder stehe ich über der Wahrheit und ich beurteile? Sage, nee, das kann man so nicht sehen und der Paulus hat ein Problem gehabt und das war nicht richtig und das war nicht in Ordnung und das ist heute anders. Sind wir die Beurteiler der Wahrheit oder darf die Wahrheit uns beurteilen? Das ist die große Frage. Und nach der Schrift ist ein Jünger Jesu jemand, der die Wahrheit, nämlich Jesus, das Wort Gottes, ergriffen hat, sich ihm hingegeben hat, sich untergeordnet hat und hat gesagt, Jesus folgen heißt, ich bin jetzt bereit zu lernen, der Wahrheit zu gehorchen. Wenn das nicht deine Definition von Christsein ist, dann hast du hiermit das Attest von mir, die Bestätigung, die Beglaubigung, dass du einem Imitat aufgesessen bist. Wenn deine Definition von Christsein nicht ist, ich folge Jesus, ich ordne mich seinem Wort unter, der Wahrheit will ich und soll ich und werde ich gehorchen mit der Hilfe Gottes. Wenn das nicht dein Verständnis von Christsein ist, dann hast du ein Imitat irgendwo dir besorgt, was billiger ist, aber was nicht funktionieren wird, womit du am Ende nicht zufrieden sein wirst. Nimm das Original. Es ist teurer, aber es funktioniert. Es hält. Amen. Galater 1, nun nicht 1, 3, 3, 1. Ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Euch, denen Jesus Christus als Gekreuzigter vor Augen gemalt wurde. Wer hat euch verzaubert oder bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Wenn du jetzt in die Elberfelder schaust, dann findest du diesen wichtigen Part nicht. Aber in der Schlachter steht es und im Griechischen steht es auch. Halleluja. Bezauberung findet statt in unserem Land und nicht nur in unserem Land. In der christlichen, weiten christlichen Welt auf diesem Globus sind Zauberer unterwegs. Und die bezaubern und verzaubern die Menschen. Und was ist ihre Absicht? Menschen gute Gründe zu geben, ein gutes Gewissen zu geben, dass sie jetzt aufhören oder nie anfangen, je nachdem, der Wahrheit zu gehorchen. Ja, ein falsches Evangelium. Ja, du kannst an Jesus glauben, dein Bräutigam, dein Liebhaber, dem wunderbaren Gott, dem du vertraust. Aber gehorchen, das hat nichts damit zu tun. Du kannst ihn lieben, einfach liebe ihn über alles. Hauptsache, du liebst Jesus. Jesus sagt, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, dann seid ihr meine Freunde. Eine Hingabe, eine enge Vertrautheit, eine Nähe zu Jesus, ohne Bereitschaft, ihm zu gehorchen, ist ein religiöses Imitat, was irgendwelche Zauberer dir aufgeschwatzt haben. Und weil dein Fleisch so begierig war, den leichtesten Weg zu gehen, wo es am wenigsten weh tut, hast du zugegriffen. Galater 5, Vers 8. Na, Vers 7. Ihr lief fein. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? So, die gingen erst gerade. Wie war ihr gerader Weg? Der Wahrheit zu gehorchen. Dann wurden sie aufgehalten. Wie? Durch falsche Lehre. Sie wurden aufgehalten, abgehalten vom geraden, schmalen Weg durch falsche Lehre. Und sie haben aufgehört, der Wahrheit zu gehorchen. So, diese Schriften machen vollkommen klar, der Glaube, den Jesus gelehrt hat, den die Apostel weitergegeben haben, beinhaltet Jesus, nämlich der Wahrheit zu gehorchen. Und jede schnulzige Verkündigung von der Liebe Gottes, die diesen Aspekt gehorsam gegenüber Gott auslässt, ist eine gigantische Täuschung aus der Hölle, Menschen abzuhalten vom schmalen Weg. und ihnen ein gutes Gewissen zu geben und sie zu motivieren, auf dem breiten Weg zu gehen. Und wir müssen das kennen, wir müssen den Unterschied kennen zwischen dem wahren Evangelium und dem falschen Evangelium. Und wir müssen sicherstellen, dass wir auf dem schmalen Weg unterwegs sind und dann werden wir andere warnen in unserem Umfeld, wo wir Möglichkeit haben, wo wir Menschen ansprechen können, wo wir Menschen erreichen können. Lass uns zu 2. Timotheus Kapitel 3 gehen. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, zuchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Das sind Menschen, die beanspruchen, gläubig zu sein, als Gläubige anerkannt zu sein. Darum gibt es so schwierige Zeiten, weil die mitten unter uns sind und sagen, wieso, ich gehöre doch dazu. Ich bin auch gläubig. Guck, ich habe eine Bibel. Ich komme auch in Gottesdienst. Ich bin auch gläubig. Ja? Und weil wir diese Art von Gläubigsein nicht akzeptieren, sondern nur die, die Jesus akzeptiert hat, nur die, die Paulus akzeptiert hat, haben wir mit diesen Leuten Konflikt. Und deswegen sagt Paulus, das wird eine schwere Zeit werden. Alle möglichen Leute werden behaupten, sie sind gläubig. So wie wir heute erleben, wie es Homosexuelle gibt, die sagen, ich bin bekennender, wiedergeborener, geisterfüllter Christ. Es wird nicht lange dauern, wir werden christliche Mafiosi-Vereine haben. Christliche Hells Angel-Vereine. Die sind alle Christen. Ja, du lachst heute, aber geh ein bisschen weiter diesen Weg heute der Beliebigkeit und es wird nicht lange dauern. Und es wird das geben. Vor ein paar Tagen schaute ich ein Video von einem Sänger, von dem man sagt, der ist christlich. Und er verkleidet sich und er agiert auf der Bühne wie der Teufel. Und sein Name, von seinem Alter Ego, das heißt von dem Demon, der ihn da im Besitz nimmt während seiner Show, sein Alter Ego ist Mephisto. Das klingt ja sehr nach Mephisto. Goethe, ich höre dir trapsen. Hallo. Und er agiert und er redet und so ekelhaft wie der Teufel. Und er hat Hörner. Und alle preisen den als einen christlichen Sänger. Glaubst du, dass jemand, der Jesus lieb hat und der den Teufel zutiefst ablehnt, sich maskieren würde als Teufel und mit dieser Art von Stimme dort die Leute einschleimen würde und denen da was erzählen würde als Teufel? Kann das jemand tun, der Jesus liebt, der Jesus kennt? Niemals. Niemals. Und doch gibt es Massen von Gläubigen in der ganzen Welt, vielleicht besonders in Amerika, die feiern den als einen christlichen Sänger. Hallo! So, das ist nicht weit hergeholt, christliche Hells Angel Groups und christliche Mafiosi-Vereinigungen. Das wird bald kommen, ihr Lieben. Warum leben diese Menschen, von denen Paulus hier redet, warum leben sie auf diesem Level? Warum ist da keine Heiligung zu sehen? Warum keine Veränderung? Warum keine wachsende Jesusähnlichkeit? Warum all diese Dinge, die sie ja schon als Heiden hatten? Das sind ja alles Dinge, keine neuen Dinge. Das hatten die alle schon in ihren Zeiten, wo sie noch sich als Heiden bezeichnet haben. Sie haben den Schein von Gottseligkeit, aber sie verleugnen die Kraft. Was bedeutet das? Sie sagen, nein, aus Hingabe an Jesus, aus Glaube an Jesus wächst keine Kraft für einen neuen Lebensstil. Wir sind nun mal Menschen. Wir sind geliebt von Gott, wir haben die Gnade Gottes, wir sind angenommen. Das ist ja nicht durch Werke, sondern aus freier Gnade hat Gott uns angenommen, weil er für alle Menschen gestorben ist und das habe ich für mich in Anspruch genommen. Und jetzt bin ich geliebt und mir geht es wunderbar und alles ist gut. Diese Menschen kennen nicht das Evangelium, weil das ganze Evangelium ist, ja, Gott nimmt dich an, wie du bist, aber er lässt dich nicht so, wie du bist. Das ist das ganze Evangelium, weil Gott denkt auch an deine lieben Mitmenschen. Und er hört ihre sehnlichen, flehentlichen Gebete. Bitte, ändere meinen Bruder, mach ihn erträglicher. Bitte, bitte, bitte. Und darum gibt es Heiligung. Halleluja. So, was ist mit diesen Leuten los? Warum gibt es da keine Veränderung? Warum leben die auf diesem Level und denken, alles ist okay? Und denken an eine Kraft Gottes für Lebensstil und für Charakterveränderung. Ja, meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Wir sind alle nur Menschen. Schwache, gebrochene Wesen. So reden diese Leute. Das ist ihr Vokabular. Sie kennen nicht die Kraft der wahren Gottesfurcht, des wahren Lebens mit Gott. Vers 6, mit Sünden beladen, von Lüsten umhergetrieben, die immer lernen, doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Und deswegen können die nie frei werden. Weil Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Von Drogensucht, von Pornografie, von Trinken, von Fluchen, von Zornausbrüche, von was auch immer. Die Wahrheit wird dich frei machen. So, wo immer ein Bereich ist in dem Leben, wo du Gebundenheiten erlebst, da weißt du, da fehlt die Wahrheit. Weil wenn die Wahrheit da wäre, wärst du frei. Also fehlt die Wahrheit. Das ist der Ansatz der Therapie. Nicht dich zu verdammen, einfach zu sagen, hey, da ist Lüge, da muss jetzt die Wahrheit rein. Halleluja. Die Wahrheit macht frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und was ist der erste Schritt? Wenn ihr bleibt an meiner Rede, wieder bleiben. Bleiben im Wort Gottes. Dem Wort Gottes erlauben, seine Kraft in uns zu entfalten. Wir bleiben im Wort. Dann sind wir Jünger. Und dann werden wir die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Von was auch immer. Halleluja. Halleluja. Und der letzte Grund, warum diese Leute in dieser Situation sind und keine Veränderung erleben und leben wie ein Ungläubiger, der letzte und eigentliche Grund ist im letzten Vers beschrieben, Vers 8. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie widerstehen der Wahrheit. Also das Gegenteil von was ein Jünger tut. Ein Jünger unterordnet sich, unterwirft sich der Wahrheit. Sagt, Jesus, du bist wahr, du bist gerecht. Du sollst und du darfst mich beurteilen. Dein Wort darf meine Motive, meine Gedanken, meine Fantasie, meine Ziele beurteilen. Und darf sagen, passt oder passt nicht. Dein Wort ist über allem. Und ich messe meinen Lebensstil, meine Worte, mein Verhalten. Ich messe das am Worte Gottes. Und wenn da etwas nicht passt, dann tue ich Buße und sage, Herr, vergib mir und hilf mir, die Sache anders zu machen. Hilf mir, da zu wachsen. Aber diese Leute widerstehen der Wahrheit. Die sagen, du, danke, ich habe meine eigene Wahrheit. Ich habe mir schon einen Kopf gemacht und ich weiß schon, wo es lang geht. Und ich weiß, Gott ist gnädig und Gott liebt mich und er überfordert mich nicht und er stresst mich auch nicht und er gibt mir auch kein Gesetz drüber, sondern Gott ist ganz frei und gnädig und liebevoll und alles ist gut. Religiöses Geschwafel, was nichts zu tun hat mit dem, was die Apostel gepredigt haben. Wer den Namen des Herrn anruft, stehe ab von Ungerechtigkeit. Man kann nicht in Ungerechtigkeit bleiben und sagen, aber ich gehöre Jesus. Das geht nicht, das gibt es nicht. Und wie viele Menschen machen sich da was vor? Wie viele Menschen haben wir getroffen, die leben in illegale sexuelle Beziehungen? Aber Gott hat uns geboten, Gott hat uns Freiheit gegeben. Wir sind füreinander bestimmt und alles ist gut und Gott hat seinen Segen gegeben. Ich sage, dann gibt es nur noch eine Schlussfolgerung. Gott muss verwirrt sein. Anders geht's nicht. Weil wenn er Unzucht, illegalen Sex verbietet in seinem Wort und jetzt hat er dir gesagt, ist okay, Ampel ist grün, go on. Ja, dann muss er verwirrt sein. Wenn Gott verwirrt ist, dann können wir die Bibel wegschmeißen, dann können wir auch die Gemeinde zumachen, dann können wir es gleich sein lassen. Aber Gott ist Gott. Und wir können ihm deswegen vertrauen und haben deswegen Respekt, weil er gesagt hat, ich werde niemals ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. Deswegen können wir ihm vertrauen. Deswegen haben wir Respekt vor ihm. Deswegen ist er für uns eine Autorität, der wir uns gerne unterordnen, weil er verlässlich ist, weil er beständig ist, weil wir nicht wie die armen Inder einen Gott anbeten, diese Kali-Göttin, wo man nie weiß, ist die heute lieb und süß oder grausam und böse. Man weiß es nie. Das ist immer so ein Glücksspiel. Mal sagt sie, du musst deine Kinder opfern, dann musst du deine Kinder opfern und mal segnet sie dich. Du weißt nie, woran du bist bei dieser Kali. Aber unser Gott ist immer derselbe. Und er ist immer gut. Und er ist immer Gott. Und er will immer regieren. Und er hat immer Recht. Und wir haben immer nicht Recht. Gott ist Gott und wir sind nicht Gott. Und Gott hat Recht und wir haben nicht Recht. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer. So, diese Leute widerstehen der Wahrheit. Und dann kommst du in eine solche Gemeinde und predigst über die Gefahren von Hollywood und guck dir nicht Sex, Blatt und Crime an. Und dann kommen sie und sagen, oh, das ist ein alttestamentlicher Bußprediger. Das haben wir doch gleich gerochen. Statt mit der Bibel zu argumentieren, wird dann einfach diffamiert, einfach diskriminiert, einfach abgeschossen, einfach abgestempelt. Man geht nicht darum, okay, lass uns sehen, was hat Paulus wirklich gesagt? Was meinte er mit, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt? Was meinte er damit? Kann sich das auf Hollywood beziehen? Wer nur einmal ein bisschen hinter die Kulissen von Hollywood geschaut hat, der weiß, dass sie dort ganz bewusst, nicht zufällig, sondern bewusst und planmäßig mit Dämonen arbeiten. Und Schauspieler sich hingeben, Dämonen anrufen, sich im Filmset besessen lassen von Dämonen. Und deswegen können die so überzeugend auftreten. Die geben ihr Leben, die verkaufen ihre Seele an den Teufel. Für ein paar Jahre berühmt sein und für ein paar Millionen oder ein paar zig Millionen oder hunderte von Millionen. Und jeder, der sich einmal mit Hollywood beschäftigt hat, weiß das. Und das ist nicht erst seit gestern. Das ist nicht erst seit Herr der Ringe oder solchen Quark. Das fing schon an, ganz am Anfang von Hollywood. Lies mal, was dieser Valentino gemacht hat, dieser berühmte Regisseur. Lies mal, was der gemacht hat. Wie die Faszination seiner Filme zustande kam. Die haben ganz bewusst mit Dämonen gearbeitet. Die wussten ganz genau, was sie tun. Und dann warnt man Gläubige davor, du wirst Schaden nehmen an deiner Seele, dein Glaube wird kaputt gehen. Du kannst nicht einem heiligen Gott dienen, dich voll besudeln lassen von diesem Geist der Welt und dann in die Gemeinde kommen und Gott preisen. Du wirst sehen, es funktioniert nicht, es bleibt dir im Halse stecken. Du kriegst nicht deine Hände hoch, du kannst nicht singen im Geist, du kannst nicht Gott preisen, du kannst dich nicht an Gott freuen, weil du weißt, das, was du getan hast, ist nicht akzeptabel. Und dann kommen die Leute, schreiben E-Mails und diskutieren und machen alle möglichen hässlichen, gemeinen Dinge. Nur eins tun sie nicht. Komm, wir schauen mal an, was wirklich Paulus gelehrt hat. Weil sie wissen, dann ziehen sie den Kürzeren. Und ich habe die Argumente auf meiner Seite. So, was bedeutet das alles für uns? Wir wollen sicherstellen, wir sind in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und ohne Hingabe an die Wahrheit. Er ist der Geist der Wahrheit, der will uns in alle Wahrheit führen. So, wenn ich jetzt herkommen würde und sage, Wahrheit interessiert mich nicht, Wahrheit macht mir Angst, Wahrheit verdammt mich, Wahrheit, das ist mir irgendwie zu eng. Nee, also Wahrheit, ich gehe mehr mit Liebe. Was macht dann der Heilige Geist? Okay, ich gehe nicht mit dir. Weil der Heilige Geist hat ja die Absicht, mich in alle Wahrheit zu führen. Wenn Wahrheit mich gar nicht interessiert, wenn ich gar nicht wissen will, was die Wahrheit ist über Hollywood, über Filme oder über New Age Zeugs oder über irgendetwas, und wenn ich gar nicht wissen will, was der Wille Gottes ist, was soll der Heilige Geist mit mir anfangen? Er kann nur warten auf eine Gelegenheit, wo er mir mein Herz der Rebellion und der Auflehnung, der Feindschaft gegen Gott zeigen kann. Jakobus sagt, die Freunde der Welt sein wollen, sind Feinde Gottes. Und in vielen Gemeinden treffen wir viele Feinde Gottes an. Charismatisch, pfingstliche Feinde Gottes. Aber doch Feinde. Sie sagen, mich interessiert nicht ein Lebensstil, durch den ich Jesus ähnlich werde. Mich interessiert, Spaß zu haben. Mich interessiert, eine gute Zeit zu haben. Ich will machen, was ich will. Gott ist ja schließlich gut. Wir wollen klar sein. Wir wollen keine Kompromisse haben in dieser Hinsicht. Wir wollen in dem bleiben, was Paulus nennt, die Einfalt gegenüber Christus. Dieses Wort bedeutet, 2. Korinther 11, Vers 3, es bedeutet Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Die Einfalt, die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit, die Geradheit gegenüber Christus. Das ist, was wir haben wollen. Und wir bewahren unser Herz, dass kein Teufel und auch nicht in Gestalt von Theologen und falschen Lehrern und falschen Propheten uns herausziehen aus dieser Einfalt, dieser Eindeutigkeit gegenüber Christus. Wir werden unser Herz bewahren Und wenn da diese falschen Gnadenprediger kommen und uns irgendwelches Zeug erzählen, was sich lecker anhört für unser Fleisch, wir bleiben beim Wort Gottes. Und wenn das Fleisch stöhnt und ächzt, dann sagen wir, okay, lass uns noch klarer werden, dass es noch mehr stöhnt und ächzt. Wir nehmen keine Rücksicht auf unser Fleisch. Wir suchen nicht Lehrer, nach denen uns die Ohren jucken und wenden uns ab von der Wahrheit. Wir wenden uns zur Wahrheit. Und dabei bleiben wir. Wir bleiben bei der Wahrheit. Und da, wo wir Einfluss haben in unserem persönlichen Umfeld, wo wir Kontakt haben mit anderen Gläubigen, da werden wir mutig die Fahne hochziehen und sagen, Jesus nachfolgen heißt, der Wahrheit zu gehorchen. Alles andere ist ein teuflisches Imitat, für das man einen hohen Preis bezahlt. Und wir gehen mit dem Heiligen Geist und wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir erlauben ihm, sein Werk in uns zu tun. Und ich glaube, dass ganz besonders dann der Heilige Geist, wenn die Gesinnung erstmal stimmt, der Heilige Geist dann in uns wirkt und uns verändert und uns Offenbarung gibt, uns Licht gibt, uns überführt und uns prägt und motiviert, wenn wir Zeiten haben, ausgedehnte Zeiten, wo wir im Heiligen Geist beten. In Sprachen beten ist so ein wichtiger Schlüssel, um uns zu bewahren in der Liebe Gottes. Judas sagt, erhaltet euch in der Liebe Gottes, betet im Heiligen Geist. Paulus sagt, wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Dieses Wort erbauen im Griechischen ist Stein auf Stein ein Haus bauen. Du baust dein Glaubenshaus durch Sprachengebet. Manche haben noch nicht mal ein Fundament. Und es ist sehr zugig. Und der Wind pfeift, weil sie zu faul sind, die Mauern hochzuziehen, ein Haus zu bauen, mit Dach drüber. Wir bauen ein Haus, betet im Geist. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen betet. Es ist so wichtig. Wir wollen nicht Kämpfe machen mit denen, die diese Wahrheit nicht sehen können. Aber wir stehen zu dem, was geschrieben ist. Und da, wo Menschen offen sind aus evangelikalen Kreisen und Fragen haben, mit denen machen wir einen Bibelstudium. Die anderen lassen wir in Ruhe und die segnen wir und beten, dass der Heilige Geist sie überführt. Wir machen keine Kämpfe, wir machen keine Fights mit ihnen. Wir segnen sie. Du kannst nur Menschen lehren, die offen sind, die belehrbar sind, die Fragen stellen. Aber wir stehen zu dieser wunderbaren Wahrheit. Der Heilige Geist ist uns Beistand, unser Helfer, unser Lehrer. Der, der uns erzieht, der uns prägt, der Geist der Gnade, der uns unterweist. Und wir beten im Heiligen Geist. Und wir bauen uns auf. Halleluja. Wenn jemand sagt, ja, aber ich kann das noch gar nicht. Dann tu Buße, unterordne dich dem Wort Gottes. Und Buße macht dich glaubensfähig. Weil Glaube ist ein Geschenk von Gott. Und wenn jemand die richtige Gesinnung einnimmt, schenkt Gott ihm Glauben. Und dann sieht er, oh, da steht es ja. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen betet. Jesus sagt, das ist ein Zeichen, das denen folgt, die glaubt. Wenn du glaubst an Jesus, dann sprichst du in Sprachen. So sieht es jedenfalls Jesus. Ist doch gar nicht so schwer. Aber was uns hindert, wirklich zu glauben, ist eine verkehrte Haltung. Und darum ist immer Umkehr, Unterordnung, unter Gottes Wort, unter Gottes Wahrheit, immer die Voraussetzung, dass Gott uns Glauben schenken kann. Und wenn du es im Wort siehst, wenn du siehst, es ist für dich, dann kannst du bitten und dann empfängst du, weil Jesus hat gesagt, jeder, der bittet, empfängt. Und wenn wir den Vater und den Heiligen Geist bitten, dann gibt der Vater den Heiligen Geist und kein Skorpion und keine Schlange oder irgendwas anderes Gefährliches und Bösartiges, sondern den Heiligen Geist. Das Problem unserer evangelikalen Geschwister ist nicht Geistestaufe, es ist Misstrauen gegen Gott. Das ist ihr Problem. Sie glauben nicht an die Güte Gottes. Sie sagen, ja, wenn du dich öffnest und betest jetzt und willst den Heiligen Geist machen, wer weiß, was du da empfängst? Ich weiß, was ich empfangen habe, aber Jesus hat gesagt, wenn ich den Vater bitte um den Heiligen Geist, dann gibt der Vater den Heiligen Geist. Und Jesus kennt den Vater besser als ich und ich glaube ihm und nicht mir selber. Und ich bleibe nicht im Misstrauen. Und das Beste ist, ich schütze mich selber. Was für eine törichte Antwort für einen Gläubigen. Weil man da so viel verkehrt machen kann mit dem Übernatürlichen. Lieber mache ich mich ganz zu. Ist das die Alternative, die Paulus gibt? Nein. Er sagt, seid voll Heiligen Geistes. Werdet immer wieder voll Heiligen Geistes. Ich will, dass ihr alle in Sprachen betet. Das ist, was Paulus gesagt hat. Und wenn wir es auf die richtige Art und Weise tun, nämlich wie Paulus das gesagt hat, dass wir so in Sprachen beten, in dieser engen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dass unser Verstand zur Ruhe kommt, dann kommt Auferbauung, dann kommt die Kraft, dann kommt die Belebung und die Erfrischung. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, mein Verstand ist fruchtleer. Jahrelang habe ich falsch in Sprachen gebetet und habe immer gedacht, ist die Auferbauung was, was ich nur so im Glauben annehmen muss, aber nie erleben darf? Auferbauung ist Auferbauung. Ermutigung, Erfrischung ist Erfrischung. Wenn du nicht erfrischt bist, bist du nicht erfrischt, ganz einfach. Wenn da keine Belebung stattgefunden hat, dann fühlst du auch keine Belebung. Wenn eine Belebung stattgefunden hat, dann fühlst du sie auch. Das ist nicht etwas im Glauben. Ich vermute jetzt mal, jetzt bin ich aufgebaut. So, wenn wir so lernen, in Sprachen zu beten, wie Paulus in Sprachen gebetet hat, der Verstand kommt zur Ruhe. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf diesen wunderbaren Heiligen Geist in uns. Wir beten in Sprachen. So habe ich angefangen. Ich bete in Sprachen, mache ich Pause, sage ich, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Wow, mein Geist hat eine Stimme. Hier ist mein Geist. Hör mal, wie mein Geist sich anhört. Dann habe ich in Sprachen gebetet. Das ist mein Geist. Das war so wunderbar. Sprachenbeten ist eine Revolution. Verstehst du das? Weil wenn du in Sprachen betest, zum ersten Mal in deinem Leben, aus dem Himmel übernatürliche Kraft kommt in das Sichtbare hinein. In dein Leben, in deinen Körper, in deine Umgebung, in deine Umstände. Dein unsichtbarer Geist, den du hast seit der Bekehrung, darf zum ersten Mal in der sichtbaren Welt, und das ist, wo die Probleme sind, das ist, wo die Herausforderungen sind, in der sichtbaren Welt sich äußern. Und er ergießt sich mit einem Strom des Lebens, mit einem Strom des Feuers, mit einem Strom des Lichtes und der Heilung und der Wiederherstellung in dein Leben und in deine Umstände hinein. Das passiert, wenn du in Sprachen betest. Wie viele Gläubige habe ich gehört, die reden über Sprachen reden, so wie die Evangelikalen. Was soll das Geplapper? Man versteht das ja gar nicht. Mit dieser Haltung hören Sie bald wieder auf, in Sprachen zu beten. Keine Wertschätzung. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, dann bete ich Geheimnisse. So, er sagt nicht, ich bete bla bla, sondern es hat Inhalt. Und es sind Geheimnisse Gottes und die funktionieren und die wirken. Halleluja. So, wenn du im Glauben in Sprachen betest, das ist die einzige Art, die funktioniert und die wirklich Segen freisetzt, dann weißt du, ich rede jetzt Ratschlüsse Gottes über mich, über mein Leben, über meine Zukunft, über meine Umgebung, über meine Familie, über meinen Dienst, über meine Lebensumstände, über mein Bankkonto. Ich rede Gottes Gedanken, Gottes Ratschlüsse hinein in meine Umstände. Und du lässt den Heiligen Geist fließen und er tut sein Werk durch dich. Und du wirst nicht mehr so töricht sein, ja, aber ich verstehe ja nicht, was ich rede. Das ist doch gerade das Geniale. Das ist doch das Gewaltige, dass du nicht verstehst, wovon du da redest. Aber du lässt das Wort Gottes heraus. Und Gott hat einen genialen Weg gefunden, dich auszubremsen mit deinen Ängsten und Vorbehalten und Unsicherheiten. Und Gott redet gewaltige Pläne über dein Leben, die du nicht verstehst. Wenn du verstehen würdest, was du redest, du würdest jeden zweiten Satz aufhören. Nee, halt, nee, das kann ich nicht. Davor habe ich Angst, das traue ich mir nicht. Nee, also das ist mir eine Nummer zu scharf. Also bitte, Herr, nee, das kann nicht sein, das will ich nicht. Hier bin ich, Herr, aber nimm meinen Bruder. Also das, nee. Du würdest permanent auf die Bremse treten. Und Gott sagt, okay, ich nehme Rücksicht auf deine Ängste, deine Vorbehalte und ich umgehe deinen Verstand und lass mich mal machen. Und er redet seine Worte. Und Gott macht dich in der Zwischenzeit stark und ein paar Jahre später, du tust Dinge, vor denen du dich heute total gefürchtet hättest. Weil du mit Gott über Mauern springst, weil du weiter wirst und weil du fähig wirst und weil Gott dich lehrt, Dinge zu tun, die du vorher niemals dir hast vorstellen können. Halleluja. Halleluja. So lass den Heiligen Geist fließen und vor allen Dingen ehre ihn als deinen Lehrer. Wann immer du die Bibel aufschlägst, gewöhn dir an, halt einen Moment inne, sag, Heiliger Geist, du bist da, du bist mein Lehrer. Zeige mir, was du jetzt hier mir vorbereitet hast. Zeige du mir. David hat gebetet, öffne mir die Augen, dass ich die Wunder sehe in deinem Gesetz. Was für ein fantastisches Gebet. Da sind solche Wunder in diesem Buch drin. Und der Heilige Geist will sie uns zeigen und will uns Offenbarung geben und will uns Dinge zeigen, die wir nie für möglich gehalten haben, die wir nie verstanden haben. Er will Glauben in unser Herz geben durch das Wort Gottes. Aber alles nur dann, wenn wir ihn ernst nehmen als Geist der Wahrheit und wenn wir uns der Wahrheit wirklich unterordnen und der Wahrheit Gehorsam leisten. Ob das Sprachengebet ist, ob das Zehnte ist oder ob das illegaler Sex vor und außerhalb der Ehe ist oder ob das dein Internet- und Fernsehkonsum ist mit Sexblatt und Kreib, was auch immer, lass Gott urteilen, lass Gott Gott sein und lass ihn sagen, dieses Zeug ist nicht mehr für dich. Das war früher, aber jetzt habe ich etwas anderes für dich. Das schadet dir, das zerstört unsere Beziehung, das macht dich unfähig, mit mir zu gehen und mir zu vertrauen und deswegen lässt du das weg. Und du lässt diese Dinge weg und stattdessen tust du neue Dinge, die Gott gefallen. Und du spürst und du erlebst, dass das Angesicht Gottes leuchtet über dir. Und er ist mit dir und du hast das Zeugnis, ja, Gott ist mit mir zufrieden. Okay, er weiß und ich weiß auch schon, ich muss noch Veränderung haben, ich muss noch wachsen, ich muss noch lernen. Aber Gott ist mit mir und Gott ist gut und Gott ist an meiner Seite. Und er ist mein treuer Helfer und mein Begleiter. Und ich gehe in eine gute Zukunft mit ihm hinein. Egal, was die Welt macht, ich gehe in eine gute Zukunft mit ihm. Der König wird wiederkommen. Halleluja. Halleluja. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns warnst und ermutigst, dass du uns herausforderst und bestätigst, da wo wir auf dem richtigen, dem schmalen Weg sind. Und ich bete, dass jeder Einzelne aus dieser Botschaft das nimmt, was er braucht, das, was du ihm zugedacht hast und dass Ehrfurcht vor dir und Hingabe an dich zunimmt und wir entschiedener werden und radikaler werden und schauen, dass wir auf dem schmalen Weg unterwegs sind, weil der Weg ist breit und viele sind auf dem breiten Weg zum Verderben unterwegs und wir wollen auf dem Weg sein, der dir gefällt, auf dem Weg, der dich ehrt, auf dem Weg, der dir Freude bereitet und der es dir erlaubt, uns zu segnen und uns zu schützen und uns stark zu machen und uns zum Segen zu setzen für viele andere. Danke für deine Gnade. Danke für jeden Einzelnen, der hier war und der das gehört hat. Und ich danke dir und tu du dein Werk, Heiliger Geist. Überführe du von Sünde. Mach es ganz tief und ganz fest. Diese Sache ist nicht akzeptabel in den Augen Gottes. Sie kann nicht Bestand haben und Gott wartet auf eine Antwort, dass du sagst, okay, Herr, ich gebe nach. Ich tue es raus aus meinem Leben. Ich beende diese ungöttlichen Zustände. Ich beende Verhältnisse, die gegen dein Wort sind. Ich beende Dinge, die dir nicht gefallen. Ich komme ganz auf deine Seite. Segne du jeden Einzelnen und lass uns die Furcht Gottes in unserem Herzen zunehmen lassen. Danke, Herr, für deine Gnade. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Halleluja. Danke.